Liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In dieser begrüße ich Christian Hein. Er arbeitet als Berater im Sportbusiness und hat im Sommer 2024 sein eigenes Unternehmen gegründet. In der Folge unterhalten wir uns unter anderem darüber, wie er in die berufliche Selbstständigkeit gekommen ist, welche besondere Beziehung er zum Handball hat und wie er die Entwicklung des Handballs beobachtet und bewertet. Das und mehr gibt es in der neuesten Folge Sportsfreunde. Viel Spaß! Zur Info, das Gespräch mit Christian Hein habe ich im Dezember 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Christian, herzlich willkommen bei Sportsfreunde. Sehr, sehr cool, dass du hier mit dabei bist und den Spaß mitmachst. Hallo.
Hallo zusammen und danke für die Einladung.
Du arbeitest im Sportberaterbereich. Was genau steckt da bei dir mit dem Projekt dahinter und wie bist du dazu überhaupt gekommen?
Was steckt dahinter? Es war so nicht geplant, die Selbstständigkeit, das kann ich sagen. Also es hat sich über meinen beruflichen Werdegang einfach so entwickelt. Ich hatte meine Zeit im internationalen Spitzensport, bin dann zurück in die Heimat gekommen, hier in die Aschaffenburger Gegend in Deutschland. Habe dann beim Deutschen Olympischen Sportbund noch gearbeitet, wo ich das erste Mal mit Vereinen zu tun hatte, im Breitensport beruflich. Und gemerkt habe, der ein oder andere Verein, der hat da durchaus noch ein bisschen Luft nach oben, was dem Ehrenamt mit Sicherheit und unserem Sportsystem geschuldet ist. Mhm. Und in meiner letzten beruflichen Anstellung in einem Sportamt von der Stadt habe ich auch festgestellt, dass viele Vereine da einfach ja Unterstützung bräuchten. Das war so der Grund für mich zu sagen, ich versuche das jetzt mal hier in der Region, in der Selbstständigkeit, indem ich Vereine unterstütze. Unterstützen heißt, Strukturen und Strategien entwickeln, die auch in Zukunft bestehen können, die vor allen Dingen junge Menschen, die jungen Generationen ansprechen, dass die wieder als Mitglieder und darüber hinaus natürlich auch als Ehrenamtliche in den Sportverein finden und bleiben. Und meine beiden Faktoren, die ich da so ein bisschen ins Spiel bringe, ist zum einen Mitgliederorientierung und zum anderen wertebasiertes Management.
Bevor wir jetzt nochmal näher auf das eingehen, Welchen Spitzensport hast du betrieben in aktiven Zeiten?
Also in aktiven Zeiten, ich habe Handball gespielt. Richtig hochklassig ist es dann nicht geworden. Ich habe für eine Saison regelmäßig in der Bundesligamannschaft meines Heimatvereins mittrainieren dürfen. Habe mich dann relativ früh verletzt und habe mit dem Handballsport aufgehört. Bin deswegen auch zum Studium etwas weiter weg von zu Hause, was mir persönlich, glaube ich, auch ganz gut getan hat. Wie gesagt, Handball war meine Sportart. Wenn ich sage, ich war im Spitzensport unterwegs, dann beruflich. Ich habe 5 Jahre bei der Europäischen Handballföderation gearbeitet und in der Zeit habe ich auch über 60 Champions-League-Spiele umgesetzt als Marketing-Supervisor. Und da schließt sich dann auch so ein bisschen der Kreis, weil ich vor 2-3 Jahren wieder zur EHF zurückgekommen bin als freiberuflicher Mitarbeiter. Das heißt, bei Europameisterschaften wirke ich mit und seit dieser Saison eben auch wieder als Marketing-Supervisor bei der Champions League.
Und was hat dich am Handball so fasziniert, dass du dich erst entschieden hast, ich probiere es oder möchte es probieren, als Sportler, als Handballer auf dem Feld und nachher jetzt auch weiterhin in dem Bereich da mit dabei bist? Was ist, was die Leidenschaft in dir auslöst bei Handball?
Ja, tatsächlich habe ich zu Beginn als Schulkind gekickt. Mhm. Das war so die größte Leidenschaft, die auch im Handballtraining Bestand gehalten hatte. Also wir waren immer total happy, wenn der Trainer den Fußball zum Warmmachen rausgeholt hat. Aber familiär wurde mir der Handball so ein Stück weit in die Wiege gelegt. Mein Vater hat Bundesliga-Kader gespielt. Mhm. Und deswegen bin ich auch mit 10, 11 Jahren dann doch zum Handball gewechselt. Und da bin ich dann geblieben, sportlich gesehen. Und das war meine Sportart, ja, das ist einfach so. Und als ich dann die Möglichkeit gegeben hat, zur EHF nach Wien zu gehen, habe ich die wahrgenommen und es war mein Ding. Das war echt super.
Du hast vorher was gesagt vom Studium, etwas weiter weg. Wo war das? War das noch in Deutschland oder schon europäisches Ausland? Oder noch weiter weg?
Es war europäisches Ausland, das war aber tatsächlich nur fünf Minuten über die Grenze. Das war in Österreich, in Kufstein. Mhm. Da habe ich Sport, Kultur und Eventmanagement studiert. Und das hat aber super gepasst für mich, weiter weg. Ich meinte damit nicht mehr im Einzugsbereich meiner Handballvereine. Mhm. Und es war da auch nicht mehr möglich, jedes Wochenende zurückzukommen und auszuhelfen in den verschiedenen Mannschaften. Das hat mir, glaube ich, ganz gut in meiner Entwicklung getan, ja.
Also es war, nachdem du dich verletzt hast und wusstest, es geht nicht mehr sportlich auf dem Feld weiter, nehme ich an.
Genau, das war so der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, die sportlichen Ziele, die ich mir eigentlich gesetzt hatte, die werde ich mit der Verletzung nicht mehr erreichen. Und dann auch gesagt habe, jetzt ist der Punkt, um vielleicht dann auch beruflich da einen Weg einzuschlagen, der so vorher eigentlich nicht absehbar war. Aber es hat alles im Nachhinein super geklappt.
Wie siehst du insgesamt die Entwicklung des Handballs, sei es jetzt in Deutschland oder auch europaweit? Der Handball ist ja in Deutschland, also ich würde sagen, die zweitbeliebteste Teamsportart nach Fußball. Und das sieht man ja auch regelmäßig an, wenn Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Olympische Spiele sind, dass die Masse gepackt wird, wenn die Mannschaft erfolgreich ist. Aber wie siehst du die Entwicklung dieser Sportart?
Die Entwicklung sehr positiv. Gerade nach meiner Rückkehr zur EHF, ich war da ein paar Jahre weg, wenn ich mir überlege, was in der Zwischenzeit alles passiert ist, wie der Sport im Hintergrund organisiert wird, wie der aufbereitet wird, damit er für die Zuschauer in der Halle, aber vor allen Dingen auch zu Hause an den Endgeräten erfolgbar ist. Das ist schon echt klasse. Inwieweit andere Sportarten da auf dem gleichen Level sind, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber der Handball, das ist schon eine gute Nummer geworden. An König Fußball wird er nicht herankommen, das ist klar. Der Hinsicht würde ich mir auch noch ein bisschen mehr mediale Präsenz wünschen. Wenn ich mir überlege, wir haben aktuell gerade die Heim-WM der Frauen laufen. Und man bekommt in Wahrheit nicht wirklich etwas mit. Das finde ich ein bisschen schade, zum einen für die Mannschaft, für die Sportlerinnen und vor allen Dingen auch für das Organisationsteam, die das alle irgendwo ein bisschen verdient hätten, dass da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geteilt wird. Das ist das Einzige, was ich mir noch ein bisschen hier in Deutschland für den Handball wünschen würde. An sich finde ich, der Handballsport ist auf einem guten Weg und er wird auch seinen Weg weitergehen, ja.
Wenn du es gerade ansprichst mit Männer- und Frauenhandball, wenn jetzt WM, EM ist, bei den Männern ist ja dann meistens sind Spiele im Free-TV, wie man heute so schön sagt, zu sehen. Und jetzt bei den in der Frauen-WM hast du gerade angesprochen, sind sie, also ich sehe sie, wenn überhaupt, dann morgens im Morgenmagazin zusammenfassend. Ist das vielleicht auch dem geschuldet, dass der Frauenhandball noch nicht das Level an Popularität auch mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, wie der Männerhandball mittlerweile?
Ja, wobei das ja auch von Land zu Land variiert. Wenn ich mir anschaue, Skandinavien, Norwegen, Dänemark, auch Schweden, da ist die Popularität extrem hoch. Niederlande, da ist es gerade umgekehrt. Da hat der Handball jetzt angezogen in den letzten Jahren. Das ging aber vornehmlich über die Frauen zuerst. Und die Männer haben nachgezogen. Also von daher, wir haben ja ein starkes Zugpferd mit dem Männerhandball. Warum der Frauenhandball so nicht wirklich durchstarten kann, weiß ich auch nicht. Es ist ein toller Sport. Es wird von Verbandsseite viel getan. Die Mädchen liefern einen guten Sport ab. Also von daher, richtig nachvollziehbar ist es eigentlich nicht.
Was ist denn so aus deiner Sicht so die Vor- oder sollten die Vorbilder für Deutschland im europäischen Raum sein? Du hast gerade Skandinavien angeklungen. Sind das so, also Skandinavien, Spanien, Frankreich, sind das so, sollte man die als Vorbilder nehmen, was die Entwicklung des Handballs, ob jetzt bei Frauen oder bei Männern angeht?
Ja, also bei den Frauen wäre ich nach wie vor bei. Bei Norwegen, da war ich jetzt auch beruflich zwei, dreimal vor Ort. Da hat der Sport schon einen anderen Stellenwert. Jetzt mal abgesehen von vom Handball. Das ist generell anders in die Gesellschaft integriert. Auch die Leistungsbereitschaft und der Wille zur Leistung, der ist mir da extrem aufgefallen in allen Lebensbereichen. Das fand ich bemerkenswert. Generell im Handball, europäische Vorbilder, ja, da gibt es viele. Also das ist mit Sicherheit interessant, wie die Dänen oder auch die Franzosen immer wieder starke Generationen hervorbringen. Und wenn man dann so ein bisschen mal schaut, wie das in Dänemark abläuft, dass da eben die Sporthallen wohl auch nachmittags offen sind für den Freizeitsport, dann würde ich mir das halt auch für Deutschland wünschen. Ja, da spielen dann wiederum andere Themen wie Versicherungen und auch wie wird mit öffentlichen Sportstätten umgegangen. Ich kann das durchaus nachvollziehen, dass die eine oder andere Kommune sagt, nee, die bleibt bitte geschlossen. Aber das sind halt dann die entscheidenden Vorteile, die andere Nationen dann haben, weil die Jungs und Mädels da als Kinder schon jeden Nachmittag eine Möglichkeit finden, außerhalb des Trainings auch Handball zu spielen.
Mhm. Ja, vielleicht ist das wirklich einer der großen Vorteile, dass man eben die ganze Zeit theoretisch in so Hallen spielen kann und das in Deutschland noch eher schwierig ist. Ja, ja. Hast du, wenn wir so ein bisschen zu deiner Selbstständigkeit wiederkommen, warst du dir, oder wie lange hat das gebraucht, von der ersten Idee bis zum endgültigen fertigen Konzept, bis du das fertig hattest, beziehungsweise wusstest so, jetzt weiß ich, was ich machen will und jetzt gehe ich es an. Wie lange hat das Ganze gebraucht?
Tatsächlich würde ich sagen, ist es immer noch ein atmender Prozess. Ja. Die Idee an sich ist recht schnell gekommen, als ich gemerkt habe, da hätte ich Möglichkeiten zu unterstützen. Mhm. Mit Hinblick auf die Rückkehr zu EHF, dass da schon ein Standbein halt auch stattgefunden hat, war der Auslöser auch relativ schnell gefunden. Wie gesagt, es ist ein atmender Prozess. Ich hab das Thema angefangen und bin mit Fokus auf Sportvereine gestartet, habe dann relativ schnell gemerkt, Sportvereine an sich alleine, das wird sehr schwer, weil da einfach auch die Ressourcen und die Kapazitäten fehlen. Deswegen haben wir relativ schnell mit Kommunen Abende gestaltet. Das heißt, Kommunen holen sich mit mir die Sportvereine kostenlos in die Rathäuser und wir bringen das Thema moderne Sportvereine beziehungsweise Sportvereine neu denken, so heißt das Projekt ja. Damit bringen wir die Vereine dann erstmals in Berührung. Das war schon der erste Schritt und tatsächlich ist in den letzten Wochen dann auch noch das Thema Hochschule dazugekommen. Mhm. Also das war überhaupt nicht absehbar, aber ich bin angesprochen worden, weil das Thema halt doch eine gewisse Relevanz auch im organisierten Sport hat. Das heißt, ich habe jetzt schon die ersten Gastvorträge an Hochschulen im Studiengängen Sportwissenschaften oder Sportmanagement gehalten. Mhm. Weitere Gespräche finden gerade noch statt. Wird wohl so sein, dass auch im kommenden Jahr der erste Lehrauftrag dann über einen längeren Zeitraum umgesetzt wird. Also wie gesagt, macht total viel Spaß, bestätigt auch so ein Stück weit, dass das Thema wichtig und richtig ist. War aber halt auch nicht geplant, ja. Also von daher, ist, wie gesagt, eine Entwicklung im Projekt selber. Und das ist auch ein bisschen auch die Spannung, wie sich es entwickelt. Kommunen und Vereine habe ich angesprochen, habe aber auch gemerkt, am Ende des Tages, die Vereine scheuen sich generell vor Veränderungen, weil das halt schon seit Jahrzehnten so nicht gewohnt war. Das ist das eine. Das andere ist halt auch dann, wenn es mit Kosten verbunden ist, dann wird man immer so ein bisschen abwarten. Und deswegen ist auch der neueste Ansatz zu sagen, ich glaube, wir brauchen auch die Unternehmen da mit im Boot. Und zwar Unternehmen, die dann auch sagen, wir unterstützen gerne den Sport, die Sportbasis, aber nicht mehr so wie bisher, sondern, also bisher war für mich so ein Stück weit, ich investiere in einen Sportverein, weiß aber in Wahrheit nicht wirklich, in welche Richtung das Geld eingesetzt wird. Und das Ziel sollte vielleicht wirklich sein, zu sagen, Unternehmen investieren zweckgebunden, unterstützen zweckgebunden und erklären den Vereinen somit auch ein Stück weit, wie sie sich strukturell und strategisch aufstellen sollen, damit das Ganze halt auch über die nächsten Jahre hinweg noch laufen kann.
Weil auch es bei vielen Vereinen so ist, oder vielleicht so ist, dass eben die wirtschaftliche, wirtschaftliche Sachverstand nicht so breit ist wie bei dem, nicht da ist wie bei normalen Unternehmen? Oder warum?
Naja, es ist halt ein Ehrenamt. Da ist die Zeit schon mal limitiert.
Ja, klar.
Es ist in der Natur der Sache. Das ist die eine Seite. Das andere ist natürlich auch, es macht natürlich mehr Spaß, mit potenziellen Neuzugängen zu sprechen, Kadergespräche, eine sportliche Vision an die Wand zu malen. Das macht natürlich viel mehr Spaß, wie sich strategisch in bürokratischen, organisatorischen Sachen neu aufzustellen. Mhm. Aber am Ende des Tages sind das halt die Hausaufgaben, die ich als Verein erst einmal erledigen muss, aus meiner Sicht. Weil wenn das erledigt ist, auf Neudeutsch so ein bisschen, es must have, dann kann ich mich um die nice to have kümmern. Und das ist halt dann eben der sportliche Bereich. Ja. Mhm. Und das sehen viele Vereine, Vereinsvorstände im Moment noch nicht so. Ist auch wohl noch ein bisschen dem Alter geschuldet. Wenn man überlegt, in Deutschland sind viele Vereinsvorstände dann doch schon älteren Semesters. Und ich kann verstehen, dass die sagen, auf meine alten Tage werfe ich den Laden jetzt nicht nochmal komplett über den Haufen. Mhm. Aber am Ende des Tages ist aber genau das der Weg, um die jungen Nachfolger für den Verein zu begeistern, um ihnen zu zeigen, ihr habt auch hier euren Platz und ihr könnt euch hier einbringen auf eure Art und Weise. Wir freuen uns auf euch. Das findet so, aus meiner Sicht, findet das momentan noch zu wenig statt.
Ist das auch ein Faktor, ein Problemfaktor, dass eben dieser Clinch von Generation, der ja auch bei Unternehmen gang und gäbe sein kann, wenn es um die Nachfolge nach jahrzehntelanger Führung geht, dass das eben auch bei Vereinen dann irgendwann an den Punkt kommt, und, wenn die Jungen nachkommen und sagen, so, wir wollen jetzt was anderes machen, wir wollen jetzt verändern, wir wollen modernisieren, dass dann eben die älteren Semester im Verein da ein bisschen blockieren und dass das dann auch die Entwicklung blockiert. Und kannst oder willst du da mit deiner Selbstständigkeit, mit deinem, was du anbietest, da auch ein bisschen zu Hilfe eilen, sagen wir mal?
Das ist genau der Punkt. Also es findet oftmals so ein Graben zwischen den Generationen in einem Sportverein statt, was ich an sich so nicht verstehe, weil wenn es ein verbindendes Element gibt, dann ist es für mich der Sport.
Ja. Ja.
Und wenn ich vorher gesagt habe, ich ziele so ein bisschen auf wertebasiertes Management ab, dann ist es genau der Ansatz. Nämlich, ich glaube, die jungen Leute, die engagieren sich, die sind nach wie vor motiviert, die sind aber halt auch kritisch. Es ist nicht mehr so selbstverständlich, sich zu engagieren, wie es früher mal war. Mhm. Und wenn ich als junger Mensch sehe, wofür der Verein steht und auf der anderen Seite aber auch, wofür nicht, wofür er Haltung einnimmt, wo er sich engagiert, der Verein, dann bin ich auch eher bereit, wenn ich mich da wiedererkenne, mitzumachen. Mhm. Und das war halt jahrzehntelang nicht der Weg, den Vereine gegangen sind, wird aber aus meiner Sicht immer zwingender, eben dann Kurswechsel vorzunehmen, um die jungen Leute reinzuholen. Und das ist so schon so meine Aufgabe, die ich mir gesetzt habe, zu sagen, wir müssen es in den Vereinen schaffen, durch wertebasiertes Management die jungen A wieder in die Vereine zu holen und darüber hinaus aber auch die Generation zusammenzubringen, weil ich gehe dann noch einen Schritt weiter und sage, ein Verein an sich muss heute mehr sein, als er noch vor 20, 30 Jahren war. Also ich kann heute überall Sport machen, das ist überhaupt kein Problem. Außer ich bin Mannschaftssportler, dann wird es schwer, aber am Ende des Tages, ich kann überall Sport machen heutzutage. Und das heißt, als Verein muss ich das Ganze noch ein bisschen attraktiver machen, also über den Sport hinaus als Gemeinschaft wirken. Da sind wir wieder bei den Werten. Wie bringe ich die Leute über den Sport hinaus zusammen? Ja, gibt's Betätigungsfelder, wo wir sagen, das ist unser Wert, den haben wir gemeinsam definiert, dafür stehen wir auch und da kommen wir in der Hinsicht auch regelmäßig zusammen. In meinen Vorträgen ist ein Beispiel, das ich wirklich total mag, ein Buchclub im Sportverein. Klingt erstmal total fremd oder komisch, aber am Ende des Tages geht es mir darum, es gibt in der älteren Generation Menschen, die gerne lesen, die gibt es genauso in der jüngeren Generation. So, und die sind alle in einem Sportverein. Es gibt unheimlich tolle Sportbiografien oder Sporterlebnisbücher. Warum gehen die Leute nicht einfach her in einem Verein, die Lust drauf haben und lesen einfach Bücher von bekannten Sportlern und tauschen sich danach im Verein mit das Buch aus, ja? Fragen sich gegenseitig, wie geht so ein Sportler mit Rückschlägen um? Was motiviert den? Und viel wichtiger aus meiner Sicht aber auch noch, was kann ich aus dem jeweiligen Buch auf unseren Sportverein, auf den Vereinsalltag übertragen? Das ist nur ein ganz, ganz kleines Beispiel und es muss auch nicht jeder einen Buchclub aufmachen, ist eh klar. Aber es ist für mich ein Beispiel, wie ich Menschen über den Sport hinaus zusammenbringen kann, generationsübergreifend. Und damit als Verein schon wieder einen kleinen Schritt nach vorne machen kann. Und so in die Richtung geht das Projekt. Mhm. Und es zeigt einfach, dieser Buchclub zeigt einfach, man muss nur ein bisschen kreativ sein und sagen und sich fragen, wie bringe ich die Menschen, was verbindet die über den Sport hinaus und wie bringe ich die damit zusammen? Ja, und darum geht es eigentlich.
Vielleicht auch, fällt mir jetzt gerade ein als Idee, dass die jüngere Generation den Älteren so ein bisschen Zeit, was ist eigentlich Social Media und wie kann man das für den Verein nutzen, beziehungsweise was sind Reels, was sind Videos und so weiter, wie machen wir das, um den Verein dann vielleicht auch über die Grenzen des Dorfes, des Ortes hinaus bekannt zu machen und vielleicht auch ein bisschen Spaß drin zu haben.
Ja, natürlich, weil das ist mal unabhängig vom Sport, ich glaube, wir machen uns zu einfach, wenn wir sagen, ältere Menschen sind zu dumm für die neuen Technologien. Also überhaupt nicht. Mhm. Ich glaube, das ist einfach Berührungsangst.
Ja.
Das ist die Berührungsangst, die ich als älterer Mensch habe und auch so ein bisschen die Blöße, die ich mir vor Jüngeren gebe, dass die auf einmal etwas besser können, als ich das vielleicht kann. Und warum? Also das, wie gesagt, das ist in Unternehmen, das ist generell in unserer Gesellschaft, eben auch beim Sport, warum da nicht hergehen und sagen, die älteren Menschen haben ihre Erfahrungen, die sie einbringen können, wovon die Jungen profitieren können. Und die Jüngeren haben ihre Erfahrungen, ihre Expertisen, wo sie sagen, da macht uns keiner was vor. Warum da nicht das Ganze zusammenzubringen? Und der Verein könnte dieses Scharnier sein, diese Plattform, wo das passiert. Weil gerade da kannst du ja Leistung richtig gut abbildbar machen. Ja, es ist klar, ein 10-Jähriger wird nicht so schnell laufen können wie ein 20-Jähriger. Und ein 50-Jähriger wiederum langsamer wird, ja. Also du kannst es relativ gut abbilden, wie die Leistungsverhältnisse sind. Und trotzdem hat jeder sein Bestes gegeben und das kann man anerkennen. Und da, glaube ich, haben die Sportvereine schon ein Stück weit Nachholbedarf. Und wenn es über die Werte klappt, dann freue ich mich, weil das wirklich aus meiner Sicht ein guter Ansatz ist, der ja auch dann entsprechend angenommen wird, wenn man jetzt das sieht über die Hochschulen. Mhm. Also von daher, das wird.
Gibt es für dich persönlich Werte, die, egal welcher Verein jetzt auf dich zukommt, du sagen würdest oder sagst, hey, das sind Werte, die sollte jeder Verein mit in sich tragen?
Da würde ich gar nichts empfehlen, tatsächlich. Ich meine, klar, es liegen Werte auf der Hand, wie Toleranz und Vielfalt, Gesundheit. Das sind Werte, die werden zwangsläufig mit Vereinen in Verbindung gebracht, mit Sportvereinen. Aber dann muss ich halt auch wissen, wie ich die glaubwürdig umsetzen kann. Das ist das große Thema. Viele Vereine haben ja auch irgendwo eine Karte im Vereinsheim hängen, wo draufsteht, wir stehen für Doppelpunkt. Aber am Ende des Tages, wenn ich dann nachfrage, und wie lebt ihr das Ganze? Und dann große Stille. Und darum geht es mir so ein bisschen. Wenn ich Werte definiere, dann muss ich im nächsten Schritt gleich schon bei der Definition auch festlegen, wie gehen wir damit um? Wie leben wir die? Wie nehmen wir gesellschaftliche Erlebnisse auf und positionieren uns? So. Aber generell haben, es gibt ja so viele Werte, ja. Ich muss als Verein halt einfach für mich schauen, wofür ich stehen will, und deswegen auch ganz wichtig, die Mitglieder mitnehmen und fragen, was sind die Werte, wofür wir stehen wollen? Das muss man einmal machen, das darf man nicht alle 6 Monate machen, das muss einmal eine große Thematik sein, und dann hat man die Leute aber auch mit an Bord, weil die haben mit entschieden, haben mitgestaltet, und dann geht es an der Umsetzung aber auch nur gemeinsam, und das ist so das, was ich den Vereinen erklären und ja, erläutern will. Nehmt die Ehrenamtlichen, nehmt die Mitglieder thematisch mit, lasst sie mitreden, mitentscheiden, und damit habt ihr sie aber dann auch in der Gestaltung dabei. Und wie gesagt, ob ich dann für Leistungssport stehen will oder ob ich sage, ich bin ein Breitensportverein, mir ist wichtig, dass jeder sich bewegen kann. Ob ich eher für Kinder ein Verein sein will oder ob ich eher auch vielleicht der erste Verein sein will, der thematisch stark auf Senioren im Hinblick auf demografischen Wandel setzt, das ist jedem Verein selbst überlassen. Mir ist nur wichtig, dass man gemeinsam, da unterstütze ich gerne, Werte herauskristallisiert und dann überlegt, wie können wir die wirklich umsetzen? Wie können wir nach außen demonstrieren und natürlich auch nach innen in die Mitglieder hinein? Wie können wir demonstrieren, das sind unsere Werte, das ist unsere Haltung und das ist unsere Position, ja.
Ich nehme mal an, dass es jetzt nicht grundsätzlich ist, dass du nur Mannschaften oder Vereine ansprichst oder ansprechen möchtest, die im Teamsport sind. Aber ist es vielleicht einfacher für dich oder die Herangehensweise eine andere, eine einfachere im Teamsport als im Einzelsport?
Ja, möchte ich jetzt so nicht sagen. Ich stelle natürlich schon fest, dass die Herangehensweisen andere sind. Wenn ich mit einer Handballabteilung oder mit einem Handballverein spreche, habe ich andere Themen wie mit einem Leichtathletikverein oder mit einer Leichtathletikabteilung. Das ist ganz klar. Aber auch da geht es immer darum, wo sehen sich die Mitglieder? Das ist für mich immer so der Dreh- und Angelpunkt. Wo sehen sich die Mitglieder? Kann sich der Verein, die Abteilung dann damit identifizieren, und dann kann man damit auch eine Entwicklung anstoßen. Darum geht es mir ja.
Was war zuletzt so das, was dich am meisten beruflich gefreut hat oder ein Erfolgserlebnis, wo du gesagt hast, wow, das werde ich in Erinnerung behalten, das war jetzt sehr, sehr gut.
Tatsächlich die Rückkehr in den Handball, das ist wirklich so wie eine Heimkehr gefühlt, wenn du dann wieder in der Halle stehst, die Stimmung sich entwickelt, weil ich bin ja dann schon morgens um 8, 10 Uhr in der Arena, und bekomme dann mit, wie sich das Setup aufbaut und dann nach und nach die verschiedenen Akteure in die Halle kommen, bis hin zum Zuschauereinlass. Das ist für mich immer was ganz Besonderes. Das hat mir Spaß gemacht, wieder dabei zu sein, auf die Handballrichtung betrachtet. Und tatsächlich, auf mein eigenes Projekt, bin ich vor ein paar Wochen vom Deutschen Skiverband angesprochen worden,
Cool.
die mich gefragt haben, ob ich bei einem Vereinsforum vom DSV als Redner mitwirken will. Und das hat mich total gefreut, dass das Thema auch auf Spitzenverbandsebene Anklang findet. Und das war auch eine tolle Veranstaltung. Es hat mir Spaß gemacht, mit den Vereinen zu sprechen. Skisport nochmal eine ganz andere Herausforderung. Da habe ich gemerkt, also das, was ich sonst immer so mit Vereinen bespreche, ist da vielleicht gar nichts, in die Richtung geht es gar nicht so sehr beim DSV. Es war total spannend und es war eine total schöne Atmosphäre, eine schöne gelungene Veranstaltung, ja.
Du hast vorher gesagt, als du quasi ins Ausland gegangen bist zum Studieren, das war kurz über die Grenze. Das heißt, du kommst aus dem südlichen Teil Deutschlands ursprünglich oder bist du einfach nur dahin gezogen?
Ich komme aus der Aschaffenburger Gegend. Das ist 70 Kilometer südlich von Frankfurt am Main. Also wir sind eigentlich mittendrin in Deutschland. Aber rein thematisch hat es mich schon immer eher in die Berge als an die See gezogen. Also es war schon richtig. Das war auch der ausschlaggebende Punkt, tatsächlich nach Kufstein zu gehen im Studium. Das Skifahren, die Berge. Also das muss ich schon sagen, das hatte schon Flair. Vormittags auf der Skipiste und nachmittags im Hörsaal, das hätte mir in Hamburg so nicht geklappt.
Also von daher war es schon in Ordnung. Ja. Ich frage deswegen, weil der Handball ist ja eigentlich in Deutschland und in Europa, ich sage mal vorsichtig, ein sehr nördlich geprägter Sport. Sei es jetzt in der HBL oder auch wenn du die Turniere anguckst, stellst du das auch fest, dass das immer noch so ist? Oder ist es aus deiner Sicht hat sich so ein bisschen verschoben oder in die Mitte gelegt? Also Frankreich ist ja auch nicht so dermaßen schlecht zum Beispiel. Aber wenn man an Dänemark, an den Skandinavien denkt und in mal HBL, an Flensburg, an Kiel und so weiter, das ist ja alles auch eher nördlich angesiedelt.
Ja, es ist wirklich total spannend. Also ursprünglich komme ich aus Großwallstadt, gebürtig aus Großwallstadt. Wir haben ja über drei Jahrzehnte erste Bundesliga gespielt, mit verschiedenen Europacup-Siegen auch. Also von daher, und aber ein kleines Dorf. Total, muss man so sagen, jetzt leider von der großen Bühne ein Stück weit verschwunden. Was mir auffällt, also wenn mich jemand fragt, wo ist die Handballatmosphäre am besten, dann fällt mir immer Westbrem ein. Das ist unglaublich. Also die Stimmung in Westbrem, das sind 5000 Menschen und die geben aber an der Eingangstür auch sämtliche Zurückhaltung und muss ich aufpassen, die geben alles ab und dann zählt nur noch der Verein. Mhm. Und ist wirklich, das ist imposant. Generell Stimmung und Beliebtheit im ehemaligen jugoslawischen Bereich, Serbien, Kroatien, Slowenien, auch totale Begeisterung. Ich glaube, dass da einfach jetzt so die finanzielle Lücke immer größer wird, weshalb die Spieler dort dann eher schon in jungen Jahren Richtung Norden abwandern. Mhm. Die Begeisterung an sich ist auch da vorhanden. Also ich glaube, das ist auch das große Plus vom Handball an sich, dass er halt wirklich flächendeckend ankommt. Also von daher würde ich jetzt gar nicht sagen, das ist ein nördliches Thema. Es fällt natürlich auf, dass da die Erfolge sind. Keine Frage. Aber wenn ich jetzt angucke, Österreich hat einen Riesensprung gemacht im Männerhandball. Also die sind es auch auf einem richtig hohen Niveau. Die Entwicklung findet schon auch komplett in Europa statt, würde ich sagen, ja.
Was ja auch eine coole Sache ist, dass es dann nicht sich so rauskristallisiert oder nicht so passiert, dass an jeder WM und EM die gleichen Länder Weltmeister und Europameister immer werden, sondern dass das ein bisschen spannender ist.
Ja, bei den Frauen Schweden aktuell raus und andere Länder noch mittendrin, wie zum Beispiel die Niederlande. Das hätte vor 10 Jahren schon, aber vor 15, 20 Jahren Niederlande im Handball überhaupt kein Thema und mittlerweile ein großer Faktor, die du schlagen musst, wenn du international einen Titel holen willst. So einfach. Mhm. Also von daher ist es auch einfach in unserer Sportart, diese Rückstände relativ schnell mit einer zielführenden Jugendarbeit, mit einer guten Strategie aufzuholen, um dann auch international hochklassig mitspielen zu können.
Christian, vielen, vielen Dank, dass du hier bei Sportsfreunde dabei warst. Hat mich sehr gefreut, mit dir über dein Projekt, deine Leidenschaft und auch über deine sportliche Handballleidenschaft zu sprechen und dich ein bisschen kennenzulernen. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht und vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja. Sehr, sehr gerne. Es hat mir wirklich total viel Spaß gemacht und viele Grüße in die Schweiz. Bis zum nächsten Mal.
Sekunden. Bis heute ist keine Frau der Welt schneller gelaufen. Florence Griffiths Joyner wurde 1988 zur schnellsten Frau der Geschichte. Doch mit ihrem Weltrekord begann ein zweites Rennen. Ein Rennen gegen den Verdacht. War FloJo ihrer Zeit einfach voraus oder war ihr größter Triumph das Ergebnis von Doping? Beweise gab es nie. Trotzdem verstummten die Zweifel nicht. Nicht einmal nach ihrem frühen Tod, der im Gegenteil die Spekulation noch weiter anheizte. Warum wurde aus einer Ausnahmeathletin einer der umstrittensten Fälle der Sportgeschichte? Und warum werden außergewöhnliche Leistungen irgendwann selbst zum Verdachtsmoment? Der neue Fall bei Tatort Sport auf meinsportpodcast.de.